auf den letzten Metern doch noch auf die Eins geschafft. Auch wenn es mit der Regierungsbildung in Brandenburg kompliziert wird. Ministerpräsident Dietmar Woidke ist der strahlende Gewinner. Sein Erfolg hat vor allem zwei Gründe. Erstens, im Wahlkampf ist er all-in gegangen, hat sein eigenes politisches Schicksal davon abhängig gemacht, dass seine SPD vor der AfD landet. Doch noch ein Umstand hat Woidke, der seit 11 Jahren in Brandenburg regiert, geholfen. Im Wahlkampf konnte er auf den wirtschaftlichen Erfolg in seinem Bundesland verweisen. Und das gegen den Bundestrend. Wirtschaft als Politikthema? Ökonomen fordern eindringlich, dass es nach dem Wahlsommer im Osten genau darum wieder gehen muss. Wie kann Deutschland wirtschaftlich erfolgreich bleiben? Die Frage drängt. Deutschland steht vor einer Wirtschaftskrise. Drohender Stellenabbau bei Volkswagen und Zulieferern wie Bosch sind deutliche Warnsignale. Nach den Wahlen im Osten, Zeit für Aufbruch in der Wirtschaft? Das ist mein Thema heute bei Unter den Linden. Herzlich willkommen. Und ich begrüße dazu im Studio die beiden Bundestagsabgeordneten Julia Klöckner von der CDU und Ralf Stegner von der SPD. Ihnen beiden herzlich willkommen im Studio.
Guten Abend.
Herr Stegner, Brandenburg bleibt SPD-regiert oder eigentlich müsste ich ja sagen Woidke-regiert. Wie groß ist der Anteil des Ministerpräsidenten an dem Wahlerfolg der SPD?
Der Anteil ist schon sehr groß und wir haben das ja jetzt in Brandenburg besonders gesehen, aber durchaus auch in der Vergangenheit, dass populäre Ministerpräsidenten in ihren Ländern Wahlerfolge einfahren. Das ist ja auch gut so. Und das war natürlich gestern besonders wichtig, weil es erlaubt hat, eine Zuspitzung vorzunehmen, wo die Leute sich entscheiden sollten und mussten, wollen wir den Dietmar Woidke behalten als Ministerpräsidenten oder wollen wir Rechtsradikale in der Nähe der Macht haben? Und die Bürgerinnen und Bürger in Brandenburg haben sich vernünftig entschieden. Insofern ist das schon ein starker Erfolg der Brandenburger SPD von Dietmar Woidke. Da gibt es nichts zu deuteln.
Viele sagen, Woidke hat den Kanzler gerettet, davor gerettet, ähnliche Konsequenzen wie Gerhard Schröder 2005 ziehen zu müssen. Stimmt das?
Was wäre, wenn? Fragen sind in der Politik immer schwierig. Ich kann nur sagen, es ist gut, dass es so ausgegangen ist. Und wir haben das ja aber auch, wenn man ehrlicherweise ist, in anderen Ländern gesehen, auch bei unterschiedlichen Parteien. Das galt für Manu Dreyer in Rheinland-Pfalz und das galt für Herrn Kretschmer in Sachsen am Ende auch. Da haben dann auch Leute Herrn Kretschmer gewählt, die sagen, wir wollten nicht die AfD. Und in Brandenburg haben auch Leute den Dietmar Woidke gewählt, die vielleicht sonst nicht SPD wählen. Das muss man ja ehrlicherweise sagen. Es ist am Ende eine Gemeinschaftsanstrengung. Wenn am Ende das rauskommt, dass die Demokratiefeinde geschlagen werden, dann ist das zwar kein Dauerzustand, das so zu machen, aber es ist jedenfalls besser als die Alternative.
Frau Klöckner, die CDU ist in Brandenburg auf 12% gekommen. War das jetzt das Maximum, das man nach der Klärung der Kanzlerfrage für Friedrich Merz in Brandenburg erreichen konnte?
Das sind ja zwei unterschiedliche Paar Schuhe, ganz klar. Und Herr Stegner hat es ja eben auch schon in Ansätzen beschrieben. Hier ging es ja um eine ganz klare Zuspitzung. Dem ist auch die CDU zum Opfer gefallen. In Sachsen waren es andere Parteien. Es ging jetzt wirklich darum, wer wird vorne liegen. Also Herr Woidke hat ja gesagt, es geht um mich oder die AfD. Und das hat dazu geführt, dass Unionswähler sich für beides entschieden haben. Es gab ja die einen, die gesagt haben, auf keinen Fall die AfD und haben deshalb SPD gewählt, was sie sonst nicht tun würden. Und es gibt andere, die haben gesagt, naja, wenn wir nur mit der AfD den Herrn Woidke ablösen können, dann wählen wir diesmal die AfD. Auch das gab es, sehen wir an den Wählerbewegungen. Und insofern ist es für uns ein sehr bitteres Ergebnis, muss man sehr klar sagen. Aber ich will auch erwähnen, weil Sie jetzt gerade auf Zahlen zu sprechen kommen und die Nominierung unseres Kanzlerkandidates. Wir haben in dieser Woche die besten Umfrageergebnisse seit 3,5 Jahren. Also insofern würde ich die Brandenburg-Wahl abkoppeln von dem allgemeinen Bundestrend.
Vor der Wahl wurde immer darüber gesprochen, dass eine Niederlage von Woidke eine Niederlage für den Kanzler wäre. Muss das nicht trotzdem, auch wenn Sie jetzt sagen, es gibt Gründe, warum die Menschen in Brandenburg die CDU nicht gewählt haben, muss das nicht trotzdem nach der Wahl auch in gewisser Weise für Ihren Kanzlerkandidaten gelten, dass eine Niederlage für Herrn Rettmann in gewisser Weise auch eine Niederlage für Herrn Merz ist? Weil der Merz-Effekt zumindest nicht eingetreten.
Ja, also ich meine, man kann jetzt alles herbeireden. Ich weiß, dass Journalisten überrascht waren über diese erfolgreiche Einigung bei der Union. Und dann sucht man jetzt nochmal. Es gibt diese Woche zwei Umfragen. Und da ist die Union so weit vorne wie seit 3,5 Jahren nicht mehr. Also muss ich sagen, es ist schon ein Merz- und ein Kanzlereffekt. Und wenn wir uns jetzt mal nach Brandenburg umschauen, ich meine, Herr Woidke, der ja nicht zum linken Spektrum in der SPD gehört und der im Übrigen eines seiner Landeskinder ausgeladen hat. Nämlich den Bundeskanzler. Den hat er ausgeladen, weil er ihm sonst schaden würde im Wahlkampf. Und Frau Esken, das ist die Parteivorsitzende der Bundes-SPD, wurde anempfohlen, nicht mehr in Talkshows zu gehen. Also der Punkt ist gewesen, mit maximaler Distanzierung vom Kanzler und von der Ampel dann über die Ziellinie zu gehen. Und insofern muss man Herrn Woidke beglückwünschen. Er ist auch umgänglich, wenn man ihn auch so erlebt, muss man sehr klar sagen. Aber man weiß natürlich auch, dass Zuspitzungen am Ende nicht dosierbar sind. Was meine ich damit? Man braucht 45 Sitze, um eine Regierung zu bilden. CDU und SPD sind bei 44 Sitzen. Ja, Herr Woidke hätte gern mit der Union weiter regiert. Jetzt ist es aber so, dass die AfD eine Sperrminorität hat. Sie ist wirklich nach dieser Zuspitzung um einige Prozentpunkte auch hochgegangen. Und nicht, dass wir uns falsch verstehen, Herr Stegner. Also ich bin auch froh, dass nicht die AfD vorne liegt, sehr klar. Und es führt aber dazu jetzt, dass Herr Woidke die CDU nicht braucht und sich jetzt mit dem BSW arrangieren muss.
Also am Ende kann man es vielleicht so zusammenfassen, die SPD hat gewonnen und den Herrn Scholz nicht dazu eingeladen, mitzuwirken. Und die CDU konnte aber auch nicht von der Kür von Herrn Merz profitieren. Herr Stegner, was lehrt uns dieses Beispiel Brandenburg jetzt, dass es ein klarer persönlicher Erfolg von Dietmar Woidke ist? Werden Themen und Programme immer unwichtiger? Das zeigt ja möglicherweise auch das Beispiel Sarah Wagenknecht. Gibt es eine Fokussierung und warum ist das so auf Personen und nicht mehr auf Programme?
Nein, wir haben schon immer gesehen, dass populäre Ministerpräsidenten auch was reißen können. Das ist so, die Menschen orientieren sich bei Landeswahlen schon auch an denen, die da an der Spitze stehen. Und man muss das dann natürlich auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, Frau Klöckner. Also letzte Woche, als es dann in Sachsen und Thüringen war, hieß es, die Ampel war ganz schlecht und es war ein Bundesergebnis, was herausgekommen ist. Jetzt ist es in Brandenburg, dann ist es nur so rum. Und Umfragen sind Umfragen. Im Sommer, im Juli waren die Umfragen so, da lag die CDU in Brandenburg bei 17-18% und wir auch. Jetzt sind wir bei 30 und die CDU bei 12-13. So ist das manchmal. Ich glaube aber in der Tat, die Ergebnisse lehren auch was. Und zumal meine ich jetzt weniger die Ergebnisse für die SPD gestern und für die CDU davor, sondern das hohe Wahlergebnis für die AfD und für die Populisten von der Frau Wagenknecht. Dass wir Themen wie Migration, wie Frieden den Populisten nicht kampflos überlassen dürfen. Wenn wir das tun, dann wird eben nicht über Arbeit, Miete, Rente, solche Dinge geredet, sondern wird über Themen geredet, wo die einen nur Frieden auf ihre Plakate schreiben, aber Putin meinen, weil sie dafür sind, oder wildeste, übelste Anti-Ausländer-Tiraden sozusagen propagieren, weil sie glauben, das Problem wird nicht gelöst. Und ich glaube, es ist schon ein Punkt, dass wir darauf achten müssen, dass die demokratischen Parteien bei aller Konkurrenz, die wir miteinander haben, Mittel finden, sowohl die Rechtsradikalen wie die Populisten kleiner zu halten. Denn dass die mitregieren, ist ein Unglück. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, auch die Populisten, bei Sarah Wagenknecht ist das ja links und rechts in einem. In manchen Fragen links, in manchen Fragen rechts. Die Sprüche sind flott, die Lösungen sind einfach und sie sind falsch. Und in der Demokratie, gerade in Zeiten, wie wir sie haben, mit den Kriegen, die wir haben, mit der internationalen Krise, mit den Energieproblemen, die wir zu lösen haben, mit der Umordnung der Gesellschaft, die wir machen müssen, Industriegesellschaft hin zu einer ökologischeren Wirtschaft. Das sind ja schwierige Probleme, da kommen Sie mit einfachen Antworten nicht weiter. Und da haben die großen Parteien ein Interesse daran, dass die Bürger sich für demokratische Parteien entscheiden. Und insofern verstehe ich den Wettbewerb, aber dieses Rumprügeln auf der Ampel, was ja die Union auch gemacht hat, hat sie am Ende jedenfalls in Thüringen und Sachsen auch in Situationen gebracht, wo sie jetzt mit der Wagenknecht-Truppe und mit den AfD-Leuten reden muss. Und das ist natürlich alles ziemlich übel. Das sollten wir vermeiden. Es ist besser, wenn die Stimmen
zu uns kommen. Naja, also jetzt verstehe ich alles. Es ist ein Wunsch für Welpenschutz und sonst was, Herr Stegner.
Kein Stück.
Aber das, was die Ampel macht, ist ja auch eine vergurkte Nummer. Also ich meine, dass man da nichts sagt, also das hat nichts mit Körperbeherrschung zu tun, das ist reine Klarheit in den Fakten. Jetzt mal, also ich meine, erzählen Sie mir doch nicht, dass man die Ampel einfach ertragen soll und dann macht man
war
was für die Demokratie. Also
Punkt.
Es ist schon das, was die Ampel hier verzapft. Und heute geht es ja schon wieder weiter los mit dem Thema Tariftreuegesetz etc. Das ist ja jetzt also schon seit längerem eine Regierung, wo wir merken, dass die Bürgerinnen und Bürger einfach die Nase voll haben. Bei uns sagt man in Rheinland-Pfalz, sie kommen auch daher, bei einer Schraube nach fest kommt ab. Also das Heizungsgesetz, das hat den Rest gegeben. Da sagen sich doch die Bürger ganz normal bei uns auf dem Land, was hat denn der Habeck mir in meinen Heizungskeller rein zu regieren? Was hat denn der hier uns zu erzählen? Und dieses Mikromanagement gepaart mit Subventionsspiralen, dann sich anzuschauen, auf der einen Seite haben wir offene Stellen, die nicht besetzt werden, aber steigende Zahlen an Bürgergeldempfängern. Da stimmt was mit dem Arbeitsmarktinstrument nicht. Wir sehen, dass wir jetzt wirklich in einer Rezession sind. Wir haben 0% Wachstumsprognosen. Die Leute, die Mittelschicht hat Abstiegsängste. Und wenn wir uns dann auch anschauen, die Migrationsfragen, also zumindest in den, da ist ja die SPD in der Tat in einigen Punkten kooperativer, aber wenn wir dann den Koalitionspartner Grüne uns anschauen, da ist ja gar keine Bewegung. Und das alles in allem, ich meine, wenn eine Opposition nicht das anspricht und selbst dann Opposition andere Vorschläge ist okay. macht. Ja. Opposition und da okay. sage ich, dass die Reaktion, also dass die Ränder so stark geworden sind, ist eine Reaktion auf die aktuelle Regierungspolitik dieser
Moment. Ampel. Opposition ist völlig okay, aber ich muss sagen, ein bisschen verantwortlich muss es schon sein. Und das ist es nicht. Der Merz macht Vorschläge in der Flüchtlingspolitik, die mit unserer Verfassung gar nicht gehen. Und es gibt andere Dinge, wo es an Verantwortung mangelt, wo man mit dem Ministerpräsidenten sich einigen könnte, Dinge zu... Sie schimpfen aufs Bürgergeld, haben mitgestimmt, als es so beschlossen worden ist im Deutschen Bundestag. Also das ist, passt ja hin und vorne auch nicht zusammen. Aber der Punkt, mir geht es gar nicht darum. Mir geht es eher darum, dass wir bei den großen Fragen, die wir zu lösen haben, schauen müssen, dass wir nichts davon haben, wenn wir nur in Maximalstärke aufeinander einprügeln. Das war eher mein Punkt. Opposition ist okay. Wenn die Gewinner am Ende gar nicht man selber ist, also wenn ich so Sprüche mache, wir lassen gar niemanden rein, wir weisen sie alle an der Grenze ab, und dann zahlt das am Ende ein bei der AfD und bei den Wagenknecht-Leuten und nicht bei der Union, wenn ich das in dieser Form mache, wie es nämlich gar nicht geht, weil wir ein Recht und Gesetz zu beachten
haben. Ja, aber jetzt gucken Sie mal, Grenzkontrollen hat, also so wie sich Frau Faeser bewegt hat, da wird es einem ja fast schwindelig, man kommt ja gar nicht mehr hinterher. Sie war ja gegen Grenzkontrollen, massiv gegen Grenzkontrollen mit dem Argument, das geht verfassungsrechtlich nicht, jetzt macht sie das. Und ich sage jetzt mal, was Verfassung einhalten angeht, da hat die Ampel ja ihre Erfahrung, wenn man sich verfassungswidrige Haushalte und anderes anschaut. Also kurzum, wir brauchen eine Lösung dafür. Und ich finde auch, dass Politik, dass Parteien, dass Fraktionen auch Meinungen und Entscheidungen korrigieren können müssen und auch sollen, wenn sie erkennen, dass was schiefläuft. Und die Bürger haben ein gutes Gespür für soziale Fairness. Und es ist nicht fair, wenn am Ende sich Leute überlegen, was ist eigentlich kommoder, Bürgergeld zu nehmen oder in Arbeit zu sein. Und das ist schon was. Ich meine, Herr Heil hat ja ein Problem jetzt mit dem Haushalt, weil er sich massiv verkalkuliert hat mit der Zahl der Bürgergeldempfänger. Da müssen wir nachsteuern,
Herr Stegner. Frau Klöckner, Herr Stegner, wir wollen heute auch über ein großes Thema sprechen, nicht über das Thema Wirtschaft. Wir haben jetzt viel im Ostwahlkampf oder in den Wahlkämpfen in den Ostländern über Migration gesprochen. Wir wollen jetzt einmal über Ökonomie sprechen, weil das ist, das haben wir alle am Tisch jetzt mittlerweile festgestellt, ein großes Thema. Das ist ja einerseits, dass dieses Thema in den Fokus rückt, gut für die Union, weil genau in diesem Punkt wird ihrem Kanzlerkandidaten, Herr Merz, eine große Kompetenz zugeschrieben. Andererseits in den Umfragen wird auch gesagt, dass er eher unsympathisch rüberkommt. Ist das jetzt gut oder schlecht, dass Ökonomie ein Thema ist, das ja verkauft werden muss bei den Menschen?
Also Leute, diese ganzen Sympathiefragen. Also ich wüsste jetzt nicht, dass Herr Scholz irgendwie durch Megasympathie und als Womanizer überzeugt hat. Darum soll es aber auch nicht gehen. Also wissen Sie, sympathisch soll die Person sein, mit der ich in Urlaub fahre oder samstags grille.
Aber wir haben gerade festgestellt,
über
Personalisierung werden Wahlen gewonnen.
Ja gut, aber wir müssen uns schon nochmal fragen, wer jetzt sympathisch ist oder nicht. Wenn eine Politikerperson für alle Gruppen sympathisch ist, dann scheint irgendwas auch nicht zu stimmen. Kurzum, am Ende muss man überzeugen und wir sind in einer Phase, und das glaube ich, wo es auf was ankommt jetzt. Die Leute wollen innere Sicherheit, die Leute wollen soziale Sicherheit und eine Fairness haben und die Leute wollen sehr klar einen Arbeitsplatz, von dem sie leben können und der auch sicher ist. So, und da ist Friedrich Merz jemand, der führungsstark, der entscheidungsstark ist und der in einer solchen Zeit sich auch nicht anbietet, er muss sich auch nicht neu erfinden, aber der dort wirklich in diesen Themen eine Glaubwürdigkeit hat.
Also wir beschweren uns über Friedrich Merz überhaupt nicht. Ich finde das prima, dass die Union ihn ausstellt als Kanzlerkandidaten. Das wird es, glaube ich, ein bisschen leichter machen, dass man die Unterschiede deutlich sieht, dass man polarisiert. Friedrich Merz ist jemand, der starke Reden halten kann im Deutschen Bundestag. Erfahrung mit der Regierung hat er bisher noch keine. Wir haben schwierige Zeiten in der Welt. Und die Bürger, wenn sie sagen, sie müssen in ihrer Arbeit leben können, wissen natürlich auch, dass ein Problem ist, dass wir so viele Leute im Bürgergeld haben. Nicht, weil es da viele sind, die nicht arbeiten wollen, sondern weil viele so geringe Löhne haben, dass sie davon nicht leben können, müssen aufstocken. Deswegen, das sind 25% der Bürgergeldempfänger. Bei den anderen sind wir bei 2,5%. Also das sind die eigentlichen Probleme. Und insofern, und ob Herr Merz gut ankommt bei den Frauen, das überlasse ich den Umfragen. Das kann man alles gut ertragen. Ich glaube nur, es ist ganz gut, wenn die großen Parteien sich unterscheiden. Das wird gut gelingen. Mit Friedrich Merz auf der einen Seite und Olaf Scholz auf der anderen Seite wird es auch um besonnene Politik im Äußeren gehen und um andere Fragen. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Am Ende zählen nicht die Umfragen von jetzt, zählt auch nicht die Prognosen von Wirtschaftsweisen, sondern zählt das, wie das nächstes Jahr aussieht. Und dann bin ich zuversichtlich.
Ob Herr Merz gut bei den Frauen ankommt, sollte man vor allem den Frauen überlassen.
Ja.
Jetzt ist es aber so, wenn die Wirtschaftsthemen in den Fokus rücken, ist das denn jetzt für die SPD wiederum gut? Weil, ich habe es gerade erwähnt, da wird der CDU, da wird Friedrich Merz bei weitem die größere Kompetenz zugeschrieben.
Naja, aber der Punkt ist doch der, wie beurteilen die Bürger das? Die beurteilen das doch im Zweifel aus ihrer eigenen Situation heraus. Nämlich in der Frage, ist das eigentlich gelungen, dieses Land gut durch eine Krise zu steuern, die wir ja haben. Wir haben Krieg mitten in Europa, der Nahostkrieg kommt dazu. Wir hatten eine Energiekrise zu lösen, die gewaltig gewesen ist, wenn Sie mal daran denken, wie viele Industriearbeitsplätze bei uns daran hängen. Russisches Gas 60%, innerhalb kürzester Zeit ist es umgestellt worden. Die Ampel hat sicherlich manches, was mir nicht gefällt, im öffentlichen Streit. Aber wenn man guckt, was in der Sache bewältigt worden ist, sind wir deutlich besser durchgekommen, als es hätte sein können. Bei uns hat niemand gefroren, es gab keine Massenarbeitslosigkeit, wir haben Fachkräftemangel eher. In der Union ist das gescheitert, dass wir ein Zuwanderungsgesetz machen, das die Fachkräftezuwanderung erleichtert. Das geht jetzt mit der Ampel, mit den Grünen und der FDP. Das heißt, wir kommen durchaus voran. Und am Ende werden die Menschen das im nächsten Jahr beurteilen, wie sie das sehen, was dabei herausgekommen ist. Und ich sag mal, Ratschläge ausgerechnet von denen zu bekommen. Ich sehe Herrn Spahn zum Beispiel oder Herrn Scheuer und solche Leute, die alles Mögliche angerichtet haben bei der Verkehrsinfrastruktur. Und die sagen uns jetzt, wie man das besser macht mit markigen Tönen. Also da haben wir, glaube ich, keine Sorge, uns da zu vergleichen. Und dann schauen wir im nächsten Jahr, wie das aussieht. Die Bürger werden das entscheiden. Und wenn es um Wirtschaft und Arbeit geht, ist das gut so. Dann geht es nämlich um das, was die Menschen betrifft in ihrem ureigenen Leben. Und das ist, glaube ich, besser, als wenn wir über abstrakte Fragen reden, wo Populisten.
Ich würde gerne auf zwei Punkte eingehen. Stichwort nochmal Bürgergeld. Wer mit auch den Agenturen für Arbeit vor Ort redet, wir haben folgendes Phänomen. Die Leute können rechnen. Und die bekommen natürlich sehr klar mit, dass ab einem gewissen Punkt es sich durchaus lohnt, aus einer Vollzeitarbeitsstelle zu reduzieren, damit der Staat weitere Kosten übernimmt. Und es muss sich schlichtweg lohnen. Denn wir sehen, dass die Lohnnebenkosten jetzt bei über 40% sind. Die sind nicht mehr gedeckelt. Das war vorher so. Unser Wettbewerbsstandort Deutschland ist massiv gefährdet. Wir hatten in den 16 Jahren Union 10 Jahre hintereinander Wirtschaftswachstum. Wir haben jetzt in den vergangenen 3 Jahren nahezu 300 Milliarden Euro, die an Investitionen getätigt wurden, aber aus Deutschland rausgeflossen sind. Der Kanzler sprach noch von einem grünen Wirtschaftswunder und einem Turnaround. Es ist ein Turnaround, aber ins Negative. Und das wird nicht, wie Herr Habeck sagte, der Bundeswirtschaftsminister, so eine kleine konjunkturelle Delle. Es ist ein strukturelles Verändern. Und der Punkt jetzt zu der Fachkräfteeinwanderung. Ich glaube, wir hatten gar keinen Gesetzesdefizit groß, sondern wir haben ein Umsetzungsdefizit. Nach wie vor ist es so, dass wir nicht getrennt haben, die Arbeitsmigration von anderer Migration. Und dass ganz viele, die einen festen Arbeitsvertrag haben, das heißt Arbeitgeber und einen Drittstaatler, diese erstmal einen Slot bei der deutschen Botschaft, Konsulat, buchen müssen, um händisch etwas abzugeben. Und wenn wir da diesen Flaschenhals nicht verändern, also digitalisieren, schnell herkommen und nicht erst noch einen Termin noch mal buchen müssen, dann kommen die Leute nicht, egal wie das Gesetz aussieht. Also da müssen wir viel schneller werden.
Ein wichtiges Thema ist klassische Industriepolitik. Wir haben heute den Autogipfel auf Einladung von Minister Habeck gehabt. Da stehen jetzt so Sachen wie Werkschließungen beispielsweise im Raum bei Volkswagen. Das ist eine Perle der deutschen Wirtschaft oder auch beim Autozulieferer Bosch. Warum sind wir an diesem Punkt gekommen? Herr Stegner hat gerade gesagt, wir sind bislang immer ganz gut durch die Krisen gekommen. Jetzt sind wir aber an diesem Punkt, dass dieser Gipfel notwendig ist. Nach Auskunft von Herrn Habeck auch nur der Beginn von vielen Treffen. Hat da die Politik eine Entwicklung verschlafen?
das wäre zu einfach, es nur der Politik oder jetzt nur der aktuellen Regierung oder so zuzuschieben. Aber ich glaube, es sind zwei Ebenen oder drei Ebenen. Zum einen haben Sie natürlich einen Autokonzern, schauen Sie Richtung BMW, die haben es anders gemacht. Die haben keine Probleme in dieser Art, so wie es Volkswagen hat. Ich glaube, es ist auch nicht ganz hilfreich, dass eine grüne Aufsichtsrätin drin sitzt, die von Autos nichts hält und sonst auch keine Ahnung davon hat, in Niedersachsen. Und da wurde, es gibt unternehmerische Fehlentscheidungen, die dort auch getroffen worden sind. Der zweite Punkt ist, der Wettbewerb ist ein anderer geworden und dass sich China zum Beispiel nicht an WTO-Regeln hält. Dass der chinesische Staat ganz bewusst auch Industrien bzw. Unternehmen subventioniert, die in Europa dadurch dann Erfolg haben, weil man genau die Politik in Europa sich auch anschaut. Und der dritte Punkt, und da sage ich schon, sind auch viele Punkte hausgemacht. Also es ist wir brauchen jetzt eigentlich ein Entfesselungspaket, ein Sofortprogramm Wirtschaft. Das schlagen wir seit anderthalb Jahren vor mit 12 Punkten. Und dazu gehört auch, dass wir wegkommen von der Tageshöchstarbeitszeit zur Wochenhöchstarbeitszeit, was möglich ist. Dass wir uns die Unternehmenssteuern anschauen. Die Steuerquote in Europa liegt, in Deutschland, liegt bei 29% etwa und die europäische Mittel bei 21%. Die Energiekosten, die Netzentgelte sind verdoppelt worden. Wir schauen uns mal an das Thema Belastungsmoratorium. Also wenn ich das jetzt addiere, das wäre jetzt eine Liste. Man, in diesem Moment, es ist nicht alles nur auf den russischen Angriffskrieg einfach zu schieben, sondern Politik muss auch gegensteuern in solchen Momenten. Und das nur ankündigen und nicht machen, das hilft der Wirtschaft.
Das ist ein gutes Stichwort mit dem Ankündigen. Wenn man jahrelang selber nichts gemacht hat, zum Beispiel bei Energie oder geschlafen hat, bei Dingen jetzt Entfesselungsprogramme zu fordern als Opposition, das ist schon ein bisschen lustig.
Sie waren doch Herr Stöckner, bevor wir den ganz großen Bogen schlagen, lassen Sie uns noch mal ganz kurz bei Volkswagen bleiben. Frau Klöckner hat gerade gesagt, da sind auch Managementfehler gemacht worden, hat auf BMW verwiesen, dass es da besser gelaufen ist. Auch der Kanzler hat sich heute aus New York zu Wort gemeldet und hat gesagt, dass die Beschäftigten nicht dafür das ausbaden sollen, was das Management für Fehler gemacht hat. Sind es reine Managementfehler oder macht man es sich nicht zu leicht und sind es nicht auch strukturelle Probleme, die man in Deutschland hat?
Ich glaube, man hat eine ganze Weile lang gedacht, wenn man die Autoindustrie vor bestimmten Dingen verschont, statt dass sie sich anpassen müssen an den Wettbewerb, dass das gut ist. Und am Ende werden dann aber solche umweltverträglichen Autos nicht bei uns gebaut, sondern in China oder anderswo. Das ist ein Punkt, wenn ich nicht wettbewerbsfähig bin. Und das sind schon Managementfehler. Und ich finde, der Kanzler hat recht. Es ist nämlich immer so, wenn das Management versagt, die Arbeitnehmer büßen das. Die werden entlassen, der Börsenkurs steigt und die Leute kriegen noch Abfindung, wenn sie als Manager nach Hause gehen. Das kann es ja nicht sein, sondern wir wollen, dass Menschen, die arbeiten, die sich auch identifizieren mit dem Konzern, dass die sehen, dass da kluge Politik betrieben wird, die auch dieses Industriestandort Deutschland erhält. Übrigens, Industriepolitik ist etwas, was die SPD immer betrieben hat, wo wir der Meinung waren, das ist eine der großen Stärken, die wir in Europa haben, dass wir noch vergleichsweise viele Industriearbeitsplätze haben. Bei vielen Ländern ist das nicht mehr so. Schauen Sie mal nach England. Pferdewetten und Finanzplatz London, da ist kaum noch produzierende Industrie, das brauchen wir. Und deswegen würde ich noch mal sagen, das ist keine Ausrede, sondern es ist einfach ein Hinweis, dass man in Zeiten, wo erst Corona, dann der Krieg und internationale Krisen sind, das zu schaffen, dass wir nicht Massenarbeitslosigkeit haben, sondern dass wir die Energie auch haben, die wir brauchen, um unsere energieintensive Industrie am Laufen zu halten. Das ist eine große Tat gewesen und deswegen kann man nicht auf Dauer bei diesen Wachstumsraten
die aktuelle Sorge.
300.000 Industriearbeitsplätze in den vergangenen Jahren.
Wir haben so viel Beschäftigung in Deutschland wie noch nie sozialversicherungspflichtige Beschäftigung.
Kann nur die aktuelle Sorge nicht unbedingt nehmen. Und VW könnte sogar so etwas wie die Spitze eines Eisberges sein. Es gibt eine Studie im Auftrag des Bundesverbands der deutschen Industrie. Danach es ist ein Fünftel der industriellen Wertschöpfung in Deutschland bedroht. Ist das aus Ihrer Sicht jetzt nur Panikmache eines industrienahen Verbandes oder ist das doch mehr?
Nein, es ist natürlich auch ein Punkt, den man sehen muss. Schauen Sie, wenn Sie in die USA schauen, da investiert man $750 Milliarden in die Modernisierung des Landes. Andere Länder machen das auch. Indien macht das, Sie sehen das in Pakistan und anderswo. Und in Deutschland diskutieren wir über die Schuldenbremse wie der Papst über das Zölibat. Das ist die Diskussion bei uns. Das heißt, wenn wir investieren würden, die Union klagt dagegen, hat ein Recht bekommen, herzlichen Glückwunsch, nützen tut das gar nichts. Ihre eigenen Ministerpräsidenten wünschen sich, dass wir mehr investieren könnten, als wir es tun. Wir investieren mehr als im letzten Jahr, das Jahr, aber wir investieren nicht genug. Und das müsste sein, meiner Meinung nach, und da könnte man sich an den Amerikanern ein Beispiel nehmen. Andere, die sind übrigens deutlich verschuldeter als Deutschland. Es gibt also gar keinen Grund. Unsere Wettbewerber in der Welt lachen darüber, dass wir solche Debatten führen, die abstrakt sind. Wir müssen die Schuldenbremse reformieren. Wir brauchen mehr Investitionen in die Zukunft. Denn was nützt das, wenn wir unseren Kindern und Enkeln weniger Geldschulden vererben, aber haben eine marode Infrastruktur, was Bahnen angeht, sind bei der Digitalisierung nicht da, wo wir sein müssen, könnten im Bildungssystem mehr tun, weil wir keine Bodenschätze haben, sondern das fördern müssen, was in den Köpfen ist. Also es ist eine Menge, was wir tun können und müssen, wo wir auch Dinge aufarbeiten, die nicht so gut, auch gemeinsam nicht so gut gemacht worden sind. Und da ist vieles zu investieren. Da wünschte ich mir die Bereitschaft, dass die Ministerpräsidenten der Union sich durchsetzen gegen den Oppositionsführer, gegen Herrn Merz. Die wollen alle, dass die Schuldenbremse reformiert wird und wir zu einer vernünftigen Form kommen, mehr in unser Land
investieren. Nein, also da muss ich widersprechen. Das ist jetzt toll, dass da auch Unterschiede sehr evident werden. Zum einen muss man sehr klar machen, diese Schuldenbremse ist nicht irgendeine Idee, sondern es gibt ja kein Morgen mehr bei Ihnen. Sie würden ja Kohle wirklich rausschießen mit dem Hinweis, alles für die Zukunft. Am Ende ist das die bequemste Form, dass man selbst nicht priorisieren muss. Dass Sie investieren, haben Sie ja gezeigt. 11.000 neue Beamtenstellen in nur 3 Jahren. Das ist schon, muss ich sagen, muss man erst mal hinkriegen. Das sind Kosten, da haben Sie investiert. Wir haben einen Bundeshaushalt von 478 etwa Milliarden Euro, so groß war der noch nie. Und mit Schuldenbremse, Herr Stegner, sogar mit Schuldenbremse, machen Sie in 2 Jahren 100 Milliarden Euro Schulden. Also das erzählen Sie mal jemand da draußen, dass Sie sagen, Sie machen keine Schulden. Wenn wir immer von Nachhaltigkeit sprechen, dann müssen wir auch bei den Finanzen von Nachhaltigkeit sprechen. Und schauen wir uns die USA an, Sie sprechen zum Beispiel auch den Inflation Reduction Act an. Da haben die USA unmerklich mehr Geld als Europa mit in die Hand genommen. Aber die Art und Weise, wie dort gefördert wird, ist was ganz anderes. Es gibt ein politisches Ziel, der Umweltstandards zu erreichen, also Emissionsreduktion. Aber dann sagen die Amerikaner, feel free. Dann gibt es nicht dieses politische Mikromanagement und diese Technologieeinschränkung. Ich als Politikerin bin keine Wissenschaftlerin. Und deshalb kann ich gar nicht vorschreiben, was am Ende, wenn man mit neuen Erfindungen das politische Ziel, Nachhaltigkeit erreicht, dann ist das gut. Aber dann muss ich nicht noch vorschreiben, was jemand tun soll. Und deshalb gehen unsere Brains, wirklich die, die forschen, auch lieber dann ins Ausland. Also ist ein Gesamtpaket. Und deshalb sage ich sehr klar, auch im Übrigen unsere Unionsministerpräsidenten, deren Problem ist nicht, dass es eine Schuldenbremse im Bund gibt, sondern die Priorisierung der Bundesregierung. Jetzt muss man aber auch sagen, Herr Stegner, das ist jetzt ein bisschen Feinkost, die wir beide dann jetzt hier aufmachen würden. Die Schuldenbremse in den Ländern ist eine andere als im Bund. Die Länder wollten das damals so nicht, muss man auch sagen. Die wollten das dann ohne Verschuldungsmöglichkeiten. Das heißt, deren Schuldenbremse ist ja eine ganz andere als die des Bundes.
Aber so richtig einverstanden mit dem, was der Merz macht, sind die nicht. Und mir geht es gar nicht darum, dass man für alles neue Schulden macht. Ich sage nur, wenn wir investieren wollen in die Zukunft, und das müssen wir bei Bahn und bei anderen Bereichen auch tun, wir mussten das auch mit der Bundeswehr in Ordnung bringen.
Da waren Sie doch immer dagegen bei der Bundeswehr.
Entschuldigung.
Also jetzt aber, Stegner, Sie haben ja echt Humor, mein
lieber Verteidigungs- Mann. Das war alles 16 Jahre Verteidigungsminister der Union.
Ich saß im Kabinett, als Ihr damaliger Finanzminister Scholz sagte, dass das kein Aufrüstungshaushalt.
Mir geht es nur darum, es müssen Dinge getan werden, die wir jetzt tun in der Ampel. Und wir hätten, glaube ich, es leichter, in die Zukunft zu investieren, wenn die Schuldenbremse nicht diese Form hätte, die sie hat. Wir wollen sie nicht abschaffen, sondern wollen sie reformieren. Das wollen die Unionsministerpräsidenten auch. Das geht momentan mit der Union nicht, weil die ein bisschen fundamental
ist. Geht auch macht. Mit ihrem Koalitionspartner.
Dürfen sie ja machen. Ich sage nur, wir kommen am Ende nicht drum rum. Es geht ja um das Thema Wirtschaft, dass wir in die Zukunft investieren, dass wir unsere Wirtschaft auch auf das ausrichten, was sowieso kommt. Sie zu schützen vor dem, was sowieso kommt, ist der falsche Weg. Wir müssen sie dazu befähigen, dass innovative Arbeitsplätze in Deutschland entstehen. Wir haben uns auch viele Dinge hier angesiedelt. Hochtechnologie, die es vorher nicht in Deutschland
Intel
gab.
10 Milliarden Euro Subventionen.
Frau Plenke, man muss sich ja auch die Rahmenbedingungen angucken. Da sind wir uns ja auch einig. Sie haben gerade selber einen Blick in die USA gewagt und wie man da Industriepolitik betreibt. Man kann auch in die andere Richtung vom Globus schauen, nach China. Auch da wird sehr aktive Industriepolitik über Subventionen und auch über Zölle getrieben. Was wäre denn jetzt das Rezept für eine unionsregierte Bundesregierung? Weil die Rahmenbedingungen wären sich ja für könnte sie auch nicht ändern. Also Subventionen, Steuersenkungen, was ist denn da das Mittel der Wahl?
Naja, es wird ein Gesamtpaket sein müssen. Mit einer Maßnahme bekommen Sie nicht eine Stimmung gedreht. Und man muss sich natürlich Innen- und Außenpolitik sehr klar anschauen. Was China angeht, da haben wir sehr klar gesagt, ein Decoupling, sich dir ganz abzukoppeln, das ist unrealistisch und wird auch nicht funktionieren. Aber ein sogenanntes De-Risking, dass wir uns diversifizieren, dass wir uns auch in anderen Ländern umschauen. Ich sage jetzt nur mal ein Beispiel, wir müssen viel stärker bei der Rohstoffgewinnung, zum Beispiel in Australien, Stichwort Lithium, unterwegs sein. Das ist ein weiterer Punkt. Jetzt ist es aber so, dass wir nicht das nachmachen können, was China macht, allein schon europarechtlich nicht. China subventioniert, also jede Wirtschaftspolitik hat einen Überbau in China und hat ein politisches Ziel. Wir können in Deutschland nicht einfach Industrie subventionieren aus beihilferechtlichen Gründen. Da sind wir natürlich
anders aufgestellt. Aber man könnte das europaweit organisieren.
Man kann es europaweit organisieren. Und deshalb bin ich auch froh und dankbar, dass nach dem Green Deal jetzt auch die Kommissionspräsidentin Wert darauf legt, dass wir einen sogenannten Growth Deal, einen Wachstumsdeal und einen Wettbewerbsdeal auch haben. Denn uns wird keiner diesen Nachhaltigkeitsambitionen nachmachen, wenn wir zur gleichen Zeit dann unsere Industrie ruiniert haben. Ökologie und Ökonomie müssen zusammenkommen. Und was heißt das jetzt? Wir haben, Sie erinnern sich vielleicht, ein 12-Punkte-Programm notiert, zusammen erarbeitet mit unterschiedlichen mittelständischen und Industrieverbänden, die dem Kanzler auch als Vorschlag unterbreitet worden ist von Friedrich Merz, um darüber zu sprechen. Und dazu gehört schon sehr klar, dass wir Verlässlichkeiten haben. Nur mal ein Beispiel, wenn die Lkw-Maut verdoppelt wird, dann belastet das unseren Industriestandort. Wenn die Netzentgelte verdoppelt werden, dann belastet das unseren Industriestandort. Wenn wir nicht eine Flexibilität in der Arbeitszeit haben, wir brauchen Arbeitsschutz, aber dass wir immer noch festhängen an Tageshöchstarbeitszeit und nicht an der Wochenhöchstarbeitszeit, beide Seiten wollen es, aber die SPD wehrt sich dagegen. Es ist ein Strauß an Maßnahmen und an die müssen wir ran.
Glauben Sie mir noch eine Nachfrage, Herr Stegner, weil Frau Klöckner jetzt die Kommissionspräsidentin erwähnt hat, die ja auch ganz konkrete Vorstellungen von der europaweiten Industriepolitik hat. Da geht es aber auch um gemeinsame Schulden. Gehen Sie da auch mit?
Also Frau, jetzt müssen Sie schon mal noch differenzieren. Herr Draghi hat einen Bericht vorgestellt, wo er erstens festgestellt hat, nicht mehr in dieses Mikromanagement und diese Technologieeinschränkung reinzugehen. Und dann ist sein Vorschlag, in Klammern, Südeuropäer, Klammer zu, dass man gemeinsame Schulden aufnimmt. Frau von der Leyen hat sich diese Forderung nicht zu eigen gemacht. Und ich sage sehr klar, wir als Union sind sehr klar gegen eine Vergemeinschaftung von Schulden, weil wir ganz genau wissen, wer am meisten diese Schulden dann abzutragen hat, nämlich der deutsche Arbeiter und die deutsche Arbeiterin.
Kann man dann überhaupt europäische Industriepolitik betreiben?
Der Punkt ist, die Union macht 12-Punkte-Programme, sie hat theoretische Positionen zu Schulden und zu sowas. Der Kanzler kümmert sich bei der Meyer-Werft darum, dass die Arbeitsplätze erhalten bleiben. Wir versuchen bei VW mitzuhelfen, dass da eben keine Standorte geschlossen werden. Wir machen praktische Politik, versuchen übrigens das auch nicht gegen die Arbeitnehmer zu machen. Wer über Arbeitszeiten redet, der redet über Menschen, die ziemlich hart dafür arbeiten, dass sie den Wohlstand haben. Und immer nur zu sagen, Wirtschaft geht es nur dann gut, wenn wir Arbeitnehmerrechte abbauen oder wenn wir über Dinge reden, die zulasten der Arbeitnehmer gehen, das ist, glaube ich, ganz falsch.
Das hat aber jetzt auch keiner gesagt.
Die meisten, wir wissen schon die Unterschiede. Wenn wir über Tariftreue reden, was Beispiel zu nennen, dann heißt es ja, also wieder eine Belastung der Wirtschaft. Was soll daran sinnvoll sein, dass der Staat Aufträge vergibt an Unternehmen, die keine Tarife zahlen und in Dumpingwettbewerb sozusagen andere Betriebe unterbieten, die anständige Löhne zahlen. Als wir den Mindestlohn eingeführt haben, hieß es, das kostet Arbeitsplätze. Das Gegenteil war richtig. Wir haben gut bezahlende Handwerksfirmen geschützt gegen die Dumpingkonkurrenz anderswo. Und so ist es hier auch. Wenn wir Tariftreue machen, ist das nicht nur gut für die Arbeitnehmer, sondern es ist gut für die Wirtschaft. Und deswegen haben wir da einen grundlegenden Unterschied in der Frage. Wir sehen die Arbeitnehmer im Wesentlichen auch im Fokus, wenn wir was tun für Wirtschaftspolitik. Und nicht nur die, die sagen,
ja, aber die Arbeitnehmer sehen es ja so nicht. Also sie verlieren ja als SPD die Arbeitnehmerschaft. Sie waren ja die Partei der Arbeitnehmer. Heute sind sie es ja eher der Bürgergeldempfänger. Und deshalb ein klassischer Arbeitnehmer, der guckt auch auf soziale Fairness. Der guckt sich auch an, lohnt es sich zu arbeiten.
Aber entschuldigen Sie, Sie behaupten das hier die ganze Zeit. Das
stimmt doch gar nicht. Leiste, kann ich mir dann auch mehr leisten.
Es gibt Studien, dass die Behauptung, die Sie mal aufstellen, die Leute würden sich freiwillig ins Bürgergeld begeben, falsch sind.
Und das treibt die Leute natürlich um. Das ist nicht klar, Frau Klöckner. Und insofern ist, wenn einer eine Überstunde macht und die ausbezahlt kriegt und von einem Euro nur 40 Cent hat, das ist nicht motivierend. Und deshalb wollen wir den Leuten auch helfen, dass sie sich mehr leisten können,
wenn die Überstunden erstmal bezahlt werden, wäre das schon mal schön. Dann können wir ganz gut.
Zum Tariftreuegesetz, damit hier ein bisschen Stimmung reinkommt, gehen wir auch mal. Ja, schon. Gehen wir mal rein noch ins Tariftreuegesetz. Wir sind jetzt in einer Lage, Herr Stegner, wo doch ein Arbeitgeber, und wir haben ja eben drüber gesprochen, wie viele offene Stellen, unbesetzte es gibt. Wenn heute ein Arbeitgeber nicht mehr ordentlich bezahlt, dann kriegt er doch kein Leut mehr. Dann gehen die dort, heute können sich doch Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz aussuchen. Und das ist doch der Punkt. Und deshalb müssen wir uns doch fragen, ob wir in einer Phase wie der jetzigen bürokratische Zusatzbelastungen noch unseren Unternehmen zumuten.
Wo liegt denn die Zusatzbelastung, wenn der Staat Aufträge vergibt und das an Unternehmen zahlt, die Tariflöhne bezahlen? Mal ganz ehrlich, dass Deutschland durch Dumpinglöhne im Wettbewerb gewinnt, das ist doch Quatsch. Wenn die Leute Autos kaufen wollen, müssen sie anständig verdienen. Deutschland ist ein Hochlohnland, Gott sei Dank. In den Branchen, wo wir das nicht sind, wie in der Fleischindustrie, wo wir Niedriglohnland sind und dann importieren wir Arbeitnehmer und behandeln die auch noch schlecht aus Rumänien und anderswo. Das ist so eine Katastrophe. Müssen die Leute anständig bezahlen, dann zahlen die Steuern und Beiträge, brauchen keine Sozialtransfer.
Sonst kriege ich aber keine
Anständigkeit. Die gute Bezahlung würde, wenn man der Wirtschaft Glauben schenken darf, ja auch nicht helfen. Es gibt ja schlicht und greifend zu wenig Fachkräfte in Deutschland. An Sie beide die Frage, wir haben jetzt eine Reihe von Wahlen gesehen, wo zwar nicht die AfD immer die stärkste Partei war, aber doch ja ganz massive Erfolge gefeiert hat. Hilft das, um den Standort Deutschland attraktiver zu machen? Wir hören ja aus der Wirtschaft, man muss eigentlich eine Willkommenskultur schaffen. Da sind wir aber momentan weit von entfernt. Was ist da die Verantwortung der Union, Frau Klöckner?
Verantwortlich sind wir alle, was aus diesem Land geschieht, was mit diesem Land auch wird. Und es sind ja zwei Ebenen. Wir haben auf der einen Seite auch Menschen aus Drittstaaten, die hätten Interesse an Deutschland, die bekommen aber auch mit, wie die Lage hier in Deutschland ist. Also auch die Sicherheitslage, an denen geht ja nicht vorbei, wenn es hier Terroranschläge gibt. Also kann man nicht von Migration und Willkommen. Mir ist nicht jeder hier willkommen in Deutschland, will ich sehr deutlich sagen. Jemand, der das Messer zückt, jemand, der sich nicht an Recht und Gesetz, der ist mir nicht willkommen. Da will ich keine Willkommenskultur. Ansonsten ist eines klar, jeder, der sich hier einbringen will, der sich an das hält, was unsere Regeln sind und seinen Unterhalt auch verdient. Oder diejenigen, denen wir helfen müssen, damit sie wirklich ihr Leben retten können. Das ist die Ursprungsvariante ja auch vom Asyl, dass wir da behilflich sind. Ich glaube, dass das, was die AfD, wir erleben sie ja im Deutschen Bundestag, auch im Umgang, dass das noch gar nicht so richtig bekannt ist, was die wirklich auch vorhaben. Da ist eine Verachtung unserem Staat gegenüber, übrigens auch einigen Unternehmen gegenüber. Und wenn ich sehe, wie über Frauen geredet wird, auch Vollzeitarbeiten von Müttern, mit einer Art und Weise wird dieses Lebensmodell abgekanzelt. Wenn ich sehe, wie darüber oder geworben wird, dass es ein Dexit geben soll, dass Deutschland aus der EU austritt, dann merkt man, dass denen die Grundlage fehlt, dass jeder vierte Arbeitsplatz eben vom Export abhängt. Kurzum, ich glaube, es muss noch mal verdeutlicht werden, was es heißt, in Konsequenz eine AfD-Politik umzusetzen. Das kostet Wohlstand.
Aber das mal umgekehrt sagen. Ich würde das gern umgekehrt sagen, wie das Frau Klöckner formuliert hat. Der Punkt ist, die meisten Menschen, die hierher kommen, die wollen sich integrieren, die lernen die deutsche Sprache, die halten sich an Recht und Gesetz, die werden gebrochen, die sollten noch eine Chance kriegen. Die Gewaltkriminalität hier dürfen nicht bleiben. Wenn wir uns darauf verständigen können und aufhören würden, eine Sprache zu führen, wo die Leute ja Angst kriegen, die aus anderen Ländern kommen, die hier sich integrieren wollen und zu glauben, man kann da ein bisschen an der Schraube drehen, das zahlt immer nur bei den Rechtsaußenparteien ein. Eine Partei wie die AfD ist eine Schande für Deutschland, weil sie im Grunde genommen Massenarbeitslosigkeit und am Ende wahrscheinlich Krieg bedeuten würde, weil sie Nationalisten sind. Wir brauchen demokratische Parteien, die sich einig sind, dass wir die Debatte auch in einer Tonlage führen sollten, dass die Menschen, wenn sie das Wort Ausländer hören, nicht denken, ich bin bedroht. Denn es ist eine kleine Minderheit, Um die muss man sich kümmern. Wir dürfen Gewaltkriminalität in keiner Weise dulden, übrigens auch bei Deutschen nicht, bei keinem, der das macht. Aber die meisten Menschen, die hierher kommen, die halten sich an Recht und Gesetz, die integrieren sich, lernen die deutsche Sprache, die werden hier auch gebraucht und die sollten auch willkommen sein. Das muss für uns Demokraten gelten.
Zu einem, dürfen wir nicht in zu einem ehrlichen Resümee, Herr Stegner, gehört aber auch, dass die Ampel angetreten ist mit ähnlichen Vorstellungen, wie ein Einwanderungsland Deutschland aussehen könnte. Das ist jetzt krachend gescheitert. Wir reden eher über Migration als ein Problem und nicht über eine Chance, dass Leute zu uns kommen. Warum ist es gescheitert?
Na, ich glaube, es hat eine ganze Weile gedauert, bis man sich jetzt auf europäischer Ebene verständigt hat. Das immerhin ist gelungen. Und das ist auch notwendig, denn wir können es doch nicht. Wir haben doch Nachbarstaaten. Wenn wir jetzt einfach tun, was wir wollen, dann haben wir jetzt auch Zurückweisung an der Grenze. Super. Dann machen schon die Österreicher nicht mit und die Polen und die anderen auch nicht. Das geht ja gar nicht. Wir haben jetzt eine europäische Einigung. Schwer genug. Das hat Nancy Faeser und andere haben das hinbekommen. Das ist eine Voraussetzung. Und die zweite ist in der Tat, dass wir uns stärker darauf konzentrieren, indem wir Abkommen mit anderen Ländern schließen. Viele afrikanische Länder, die haben viele junge Leute, aber wenig Arbeit. Wir haben viel Arbeit, aber wenig junge Leute. Dass man das zum beiderseitigen Interesse miteinander vereinbart und dass wir diejenigen, die eben Gewaltkriminalität verüben, auch schneller loswerden. Das müssen wir schaffen, auch in Ländern, wo das schwierig ist. Ich weiß, wie das ist und wir haben unsere Gesetze zu beachten. Aber trotzdem sage ich noch mal, die Tonlage muss schon ein bisschen der Situation entsprechen. Und wenn wir das nicht machen, dann schrecken wir nicht nur andere ab, sondern bedienen wir im Grunde genommen nur die Ressentiments. Und am Ende heißen die Gewinner Wagenknecht und AfD.
Meine These
und nicht
ist eine andere, Herr Stegner. Ich glaube, dass dadurch, dass die Sorgen, die die Leute haben, und die Leute sind doch nicht blöd da draußen. Wir müssen die doch nicht als Nanny irgendwie immer wieder belehren, wie ihre Tonalität zu sein hat. Die jungen Leute kriegen an der Front, ja, also Front im übertragenen Sinne, in der Schulklasse, im Bus, die kriegen mit, was los ist. Da hat sich nicht nur der Ton, sondern der Umgang verändert. Das ist rauer geworden. Ich war in der Schulklasse, 91% Migrantenanteil und das in einem ländlichen Raum. Das hängt auch damit zusammen, dass wir keine Wohnsitzauflagen haben. Es hängt im Übrigen aber auch damit zusammen, dass Deutschland der Zielort ist. Warum? Weil wir am meisten auch zahlen. Sie reden auch mit Migranten. Es sind viele gelungene Beispiele. Aber die erzählen mir auch, Frau Klöckner, ich habe mir erst gar nicht Deutschland ausgesucht, sondern Europa. Die Schleuser sagen mir aber sehr klar und haben uns damals gesagt, 10.000 Euro bezahlt.
Dafür habe ich keine Sympathie, dass die Leute bereichern.
Und deshalb sage ich schon, gucken Sie mal Richtung sozialdemokratische Regierung in Dänemark. Wenn man Themen nicht anspricht, so wie sie auch sind, und nicht sofort sagen, der Ton kippt, es ist antidemokratisch.
Ich bin dafür, sie anzusprechen, aber die demokratischen Parteien haben eine Aufgabe, das zu lösen.
Ja,
und das können wir auch, und das geht nicht.
Aber dann auch tun. Aber dann muss Deutschland, wenn wir die ganze Zeit auf Europa warten, und
aber
dann
bitte keine
unser Land
Vorschläge,
weiterhin
die
attraktiv gestalten, dass alle wirklich ein hohes Interesse
aber
haben,
Herr
zu uns zu kommen, dann geht das
nicht. Die Zuschauer verstehen es nicht, wenn Sie immer zwischenreden. Lassen Sie mich aber jetzt die Chance nutzen, wo ich zumindest mal dazwischen gekommen bin, die letzten 2 Minuten mit einer Frage zu bestreiten, die ja eher ungewöhnlich ist in der Politik. Denn auf einmal haben Sie ja Geld im Bund, nämlich 10 Milliarden, die eigentlich für Intel sein sollten. Was wird genau mit diesem Geld jetzt passieren?
Das kann ich Ihnen nicht sagen, sondern wir werden das.
Was für Vorstellungen haben Sie denn?
Naja, wir haben ja, ich habe ja vorhin von Investitionen gesprochen, die wir machen müssen in die Modernisierung unseres Landes. Und das ist ein Teil davon, dass man darüber spricht. Nicht alles kommt so, wie man sich das vorgestellt hat. Aber jedenfalls finde ich, sollte uns das in die Lage versetzen, das haushaltsmäßig zu machen, was wir tun müssen.
Also eigentlich Haushaltslöcher stopfen.
Naja, wir werden ja, der Deutsche Bundestag entscheidet ja über den Haushalt bis zum Dezember. Das wollen wir tun, dass wir uns einigen in der Ampel. Das wird vielleicht ein bisschen leichter.
Sie haben Vorschläge?
Naja, erstmal muss man sich angucken, was die Regierung mit Intel besprochen hat. Also wenn Intel sagt, wir schieben das 2 Jahre, wie wasserdicht ist das, dass dann 10 Milliarden Euro da sein sollen? Soll das eine kommende Regierung dann irgendwie aus einem anderen Haushalt holen? Also das muss man sich erstmal anschauen. Das ist ja alles nicht ganz so evident.
Noch haben Sie die Wahl nicht gewonnen.
Nee, ich habe gesagt, eine andere Regierung. Also Sie haben ja relativ viel in dieser Ampelregierung gemacht, was Verpflichtungsermächtigungen sind, die eine andere Regierung zu stemmen hat. Dass die anders aussehen wird, die Regierung, davon gehe ich jetzt fast mal aus. Als
gehen Sie aber wahrscheinlich auch.
Aber nicht nichtsdestotrotz.
Bei der Bundeswehr haben Sie das selbst gefordert.
Nein, aber gucken Sie mal jetzt, nichtsdestotrotz.
Konkrete
muss man
Vorschläge.
Sich doch mal. Nein, nochmal, mein Vorschlag ist ein sehr, sehr, sehr klarer. klare Transparenz und die Kriterien kennen. Die schaffen es ja noch nicht mal, einen Haushalt aufzustellen, der verfassungskonform ist. Wir haben jetzt eine globale Minderausgabe von 12 Milliarden Euro. Und dann sagt uns der Herr Habeck, es fehlen noch 3 Milliarden, die finden wir irgendwie. Kurzum, das Parlament guckt sich das an.
Man muss sich das anschauen, was mit dem Geld passiert. Genauso werden wir dabei bleiben und gucken, was aus dem Autogipfel wird. Da soll es ja Fortführungen geben. Ihnen beiden auf jeden Fall, Frau Klöckner, Herr Stegner, herzlichen Dank für die Diskussion hier im Studio. Ihnen zu Hause herzlichen Dank für Ihr Interesse. Bei Phoenix folgt jetzt das Aktuellste zum Tag. Bleiben Sie also bei uns, bleiben Sie gesund. Bis dahin. Tschüss.